Die Bibel sagt in Römer 1, dass wir können Gott erkennen durch dem, was er geschaffen hat. Wir können seine Herrlichkeit sehen in dem, was er gemacht hat, in die ganze Kreatur, in die ganze Welt. Und heute nehmen wir eine Lektion von der Eule, der weise Eule. Und die Eule gibt uns die Schlüssel zur Überwindung. Das ist eine Schlüssel in der Eule zu finden, wodurch wir jeder Hindernis in unserem Leben überwinden im Namen des Herrn Jesus. Durch das Erkennen erstens mal. Deswegen war es mir wichtig, dass wir in dieser Zeit wirklich aufschreiben. Wir wollen uns wiederfinden. Wir wollen uns identifizieren. Wo bin ich? Was ist mein Bereich, womit ich heute zu tun habe? Zweiter Schlüssel ist Umkehr und Buße tun. Wenn ich mich einmal erkannt habe, dann ist es normalerweise so, dass ich auch meine eigene Sündhaftigkeit finde. Bin ich missbraucht? Bin ich in irgendeiner Weise verletzt worden? Man kann meinen, dann ist meine Reaktion doch begründet. Es ist doch gerechtfertigt. Ich habe jedes Recht, beleidigt zu sein. Ich habe jedes Recht, mich zu ärgern. Ich habe jedes Recht, bitter zu sein. Aber eigentlich haben wir diese Rechte nicht. Bin ich verbittert, dann sündige ich. Weil die Bibel mir sagt, lege ab alle Bitterkeit. Und wenn ich mich hier finde und sage, dadurch bin ich verbittert, ich habe mich verhärtet, diese verschiedenen Punkte. Ich habe mich in der Einsamkeit versinken lassen. Das ist eine Sünde. Und so erkennen wir das. Ich muss dazu sagen, dass diese Verletzungen, dieses Missbrauch, diese Ablehnung bindet nicht den Person, die es verursacht hat, sondern es bindet dich selbst. Und wenn ich vergebe, dann ist es nicht in erster Linie für diesen anderen Person, dass ich vergebe, sondern ich vergebe, um selber frei zu werden. Wenn jemand bösartig ist und vielleicht eine Freude dran gehabt hat, dich zu verletzen oder dich niederzumachen oder dich abzulehnen, nur um seine Macht über dich zu zeigen oder was weiß ich auch immer. Meinst du, dass es ihm kümmert, dass du verletzt bist? Überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Er denkt nicht dran. Du warst für ihn vielleicht eine ganze Nebensächlichkeit. Und du wurdest so tief verletzt. Also das Erkennen ist ein Erkennen meiner eigenen Sündhaftigkeit. Dort, wo ich jetzt heute Buße tun muss. Der Umkehr ist diese Buße tun, ist alles loslassen, ist alles freisetzen. Das Vergeben, nachdem ich umgekehrt habe, und ich gesagt, Herr, diese Umkehr, weißt du, was Buße bedeutet? Es bedeutet das Erkennen, Herr, ich habe gesündigt. Es bedeutet, dass Herr, ich möchte mich entschuldigen. Und es bedeutet, umzukehren und in einen anderen Weg zu gehen. Herr, ich werde nicht mehr so sein. Ich lasse das los. Und jetzt tue ich das Vergeben. Jetzt tue ich das, was aus der Umkehr hervorgeht. Du kannst eine Entscheidung treffen, deine Meinung ändern, aber bevor du nicht irgendwas unternimmst, hat es keinen Effekt. Amen. Und das Loslassen ist das eigentliche Freisetzen. Und das, was du freisetzt, bist du selbst. In erster Linie. In zweiter Linie lässt du den anderen los, auf dass er vielleicht zum ersten Mal das Evangelium empfangen kann. Aber die Entbindung ist in erster Linie, dass du frei wirst. Amen. Und dann das Letzte, ist vielleicht das Wichtigste. Wie Tobias vorhin gesagt haben, wir haben es oft erlebt, Leute kommen und die erfahren eine dynamische Erlösung, eine dynamische Freisetzung und Befreiung. Und dann bei der nächsten Konferenz sind sie wieder da und wir müssen von vorne anfangen. Und der Grund ist, dass sie das nicht ersetzt haben. Die alten Gewohnheiten sind geblieben. Jetzt schauen wir uns diese verschiedenen Aspekte ein bisschen näher an. Um zu erkennen, musst du einen belehrbaren Geist haben. Um zu erkennen, musst du Augen haben, die sehen. Du musst Ohren haben, die hören. Ohne den kannst du nichts erkennen. Und wie kommt das Erkennen? Ich habe drei Punkte. Das erste ist durch biblische Offenbarung. Das heißt einfach durch das Lesen von Gottes Wort. Zweite ist eine persönliche Offenbarung. Manchmal spricht Gott mit uns und zu uns durch Träume, durch Visionen, durch Empfindungen. Das ist eine, wo Gott zu dir spricht. Und das merkst du, die unter uns, die vielleicht mehr Zeit mit dem Herrn verbringen oder wenn du mal ruhig bist in der Natur oder in irgendeiner Situation ruhig wärst, dann kommen plötzlich Gedanken und Ideen, die nicht nur negativ sind. Gedanken der Liebe Gottes. Gedanken, wo du sagst, hey, daran habe ich noch nie gedacht. Kreative Gedanken. So spricht Gott auch zu uns. Der hat eine Freude dran, mit dir zu reden. Hast du das gewusst? Ich war verblüfft, als ich ein ziemlich neuer Christ war. Und ich erzähle das nur als Ermutigung. Ich war gerade in der Phase in meinem Leben, wo ich Gott fragte, Herr, soll ich Cindy heiraten? Ich habe sie kennengelernt und es war wirklich eine übernatürliche Begegnung, wo Gott uns zusammengebracht hat und wir haben uns ineinander verliebt. Auf eine ganz tolle Art und Weise. Ich erzähle die ganze Geschichte nicht. Auf jeden Fall war ich selber verblüfft. Ich wusste nicht, Herr, was soll das denn überhaupt? Und ich war auf einem Hügel. Es war Föhn irgendwie. Die Alpen waren glasklar. Aber zwischen mir und die Alpen waren ganz dunkle Wolken und die bewegten sich ziemlich schnell, so etwa diese Geschwindigkeit. Es war ziemlich stürmisch und ganz schwarz. Es war früh am Morgen, aber die Berge waren klar und die Sonne war golden. Es war dieser goldene Sonnenlicht auf die schneebedeckten Alpen unter diesen schwarz-dunkelgrauen Wolken. Es war eine seltene Blick. Ganz schöner Blick. Und ich stand da und dachte, Mensch, das ist schön. Aber ich war so in mein Problem gestrickt. Ich habe, Herr, was soll ich denn machen? Was kannst du mir nicht sagen? Was soll das? Soll ich diese Frau heiraten? Ich war ziemlich verunsichert. Plötzlich kam die ganze Himmel zu Stillstand. Die ganze Wolken, die kamen zu Stillstand. Und im Osten öffneten sich zwei Augen und einen Mund. In den Wolken, so Maske, so angedeutet. Und da strömte dann die Sonnenstrahlen durch diese Eröffnungen. Golden, herrlich. Ich war wirklich sprachlos. Und dann hörte ich ganz leise Stimme. Solange das Licht, der aus deinen Augen kommt, ich bin, und solange die Wahrheit aus deinem Mund kommt, hast du nichts zu befürchten. Und ich traute mich gar nicht zu atmen. Das war so ein Moment. Und dann langsam löste sich diese Maske auf und die Wolken fingen an, wieder wie gewohnt, wie vorhin, sich zu bewegen. Und ich stand immer noch da. Ja, aber was ist mit der Frau? Was ich damit sage, ich meine, jetzt sind wir verheiratet, haben 6 Kinder, Halleluja, preis dem Herrn. Ich habe eine Antwort gekriegt, aber nicht an dem Tag. Was ich aber gekriegt habe, ist, wie Gott sich freut, mit seinen Kindern zu reden. Das habe ich gekriegt. Und ich bin mir sicher, dass ich keine Ausnahme bin. Ich bin mir sicher, ich könnte mir vielleicht was einreden. Hey, das macht er nicht zu jedem. Wollt ihr mich berühren? Aber das ist nicht der Sinn der Sache. Nein, die Tatsache, dass er zu mir reden wollte, dass er sich die Mühe gemacht hat, das hat mich zerbrochen. Und das hat mir aber eine Sicherheit gegeben, dass er zu uns sprechen will. Das war für ihn keine große Sache. Für Gott ist das kein großes Ding. Der kann ja ein ganzes Meer auseinanderziehen und uns auf trockenen Boden überqueren lassen. Der kann ja alles machen, was er will. Aber die Tatsache ist, dass er es will. Also er kann dich auch Offenbarungen schenken. Er kann auch mit dir reden. Er wird dir nichts einreden, was nicht mit seinem Wort übereinstimmt. Und das ist immer unser Maßstab und unsere Prüfstelle. Das ist unser TÜV. Das ist deine Visions-TÜV. Und Traum-TÜV ist die Bibel. Wenn du irgendetwas bekommst, der im Gegensatz zu Gottes Wort steht, dann kannst du es wegschmeißen. Und ich hoffe, dass ihr es dann schnell tut. Wenn ihr aber was bekommt und es ist in Einklang mit Gottes Wort, dann kannst du dir Gedanken machen, sagen, aha, okay, Herr. Und wenn ihr wie ich, dann würdet ihr sagen irgendwas so wie, okay, Herr, wenn das von dir war, dann gib mir doch irgendeine Bestätigung. Amen. Wir sind so schnell zum Glauben. Gib mir bitte eine Bestätigung. Und wenn der Bestätigung kommt, ja, lieber noch eine. So wie Gideon, dreimal. Ja, jetzt mach den Teppich nass. Na, jetzt mach den Teppich trocken. Ja, Gideon. Aber Gott hat so viel Geduld, dass er es gemacht hat. Halleluja. Der dritte Art und Weise, wie Gott zu dir sprechen könnte, ist eine Offenbarung durch jemanden anders. Ein Wort der Weisheit. Eine Prophezeiung. Das passiert, und zwar, es passiert oft. Es kann auch sein, dass Gott zu dir redet durch eine einfache Beobachtung von jemand anders, der dich lieb hat. Oder von irgendjemand anders, der dich nicht mag. Es kann gut sein, dass jemand von außerhalb dich erkennt, bevor du dich selber erkennst. Und sagt, Mensch, was ist denn mit dir los? Du bist aber hochmütig heute. Und dann stimmt es auch. Und du sagst, hoppla, Vater, vergib mir. Also auf diese Arten und Weisen kann Gott zu dir reden. Dann ist die Frage, ja, wenn er zu mir reden kann, dann warum höre ich ihm nicht? Ich würde gerne von ihm hören. Ich meine, wenn Jesus jetzt in mein Zimmer reinkommen würde und sagen, du so und so, dann wäre es für mich überhaupt kein Problem, dann würde ich es natürlich tun. Das bezweifle ich eigentlich. Denn wenn es so wäre, dann würde er uns viel öfters so auf uns zukommen. Aber er sagt, weißt du, auch wenn jemand von den Toten aufweckt und denen irgendwas sagen würden, werden sie es nicht glauben. Wenn die nicht die Propheten und Mose hören, dann werden sie gar nicht hören, wenn jemand von den Toten auferstanden wird und ihnen an den Tür klopfen würde und sagen, hey, du. Also wir sind nicht so gehorsam, wie wir meinen, als Menschen. Wir haben Eigenschaften, die es notwendig macht, dass Gott uns auf eine bestimmte Art und Weise anspricht. Und er hat es so gemacht, dass es Demut bedarf, um zu hören. Dass es irgendetwas bedarf, unsererseits, auf das wir überhaupt hören können. Und das ist Demut, das ist ein offenes Herz, das ist eine Willigkeit, offen zu sein. Lass uns mal Hesekiel aufschlagen. Hesekiel Kapitel 12. Und Vers 2. Du Menschenkind, du wohnst in einem Haus des Widerspruchs. Sie haben wohl Augen, dass sie sehen könnten und wollten nicht sehen. und Ohren, dass sie hören könnten und wollten nicht hören. Denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Dieses Wort Widerspruchs, Haus des Widerspruchs, auf Englisch heißt Haus der Rebellion. Ein rebellisches Herz ist ein Herz, der sich verhärtet gegen Gott. Und dieses Herz hat Augen, die hätte sehen können. Und Ohren, die hätte hören können. Aber sie wollten nicht. Sie wollten nicht. Die haben sich verhärtet. Wenn du meinst, du hast keine Sünde, dann gehst du auf gefährlichem Grund. Jeder, der sagt, er habe keine Sünde, sagt meine Bibel und deins auch, die Wahrheit ist nicht in ihm. Keiner kann sagen, dass er ohne Sünde ist. Und es ist auch sehr, sehr gefährlich, wenn du in einer ablehnenden Situation bist, wo du sagst, es ist nicht meine Schuld. Das ist äußerst gefährlich. Die Tat mag, es mag wahr sein, dass du keine Schuld hattest an der Tat. Das ist besonders der Fall, wenn ein Kind von einem Eltern oder einer Autoritätsperson missbraucht ist, dann kann das Kind nichts dafür. Es sei denn physisch oder auch geistig missbraucht. Ein Lehrer zum Beispiel, eine Lehrkraft, kann ein Kind sehr missbrauchen. Wenn ein Kind in der Schule nicht so tut, wie der Lehrer das sagt, und der Lehrer sagt, du wärst nie was, das ist intellektueller, geistiger Missbrauch. Das ist von einer Autoritätsperson ein ablehnendes Wort, der einen Dämon des Ablehnungs hinein einlädt in so ein Kind. Das Kind ist nicht daran schuld, es sei denn, er hätte seine Hausaufgabe besser machen müssen. Aber egal, ob man schuld ist an der Tat, man ist schuld an der resultierenden Einstellung. Könnt ihr das annehmen? Ich bin schuld daran, dass ich Bitterkeit in meinem Herzen mit mir trage deswegen. Ich bin schuld daran, dass ich diese Ablehnung annehme und dass ich mich nicht gegenwehre, sobald ich was darüber weiß. Wenn diese Ablehnung Macht gegeben wird über mich, mein Leben zu beeinflussen, bis zu der Punkt, wo ich in keine Beziehung treten kann, wo ich niemanden annehmen kann, wo ich mich selbst nicht annehmen kann, so wenn ich in der Situation, die resultierende Situation schmure, auch wenn ich das erkenne, das ist Sünde. Weil ich lasse zu, dass der Teufel mit mir spielt. Und das ist Sünde. Wenn ich Bitterkeit habe und ich diesen Bitterkeit als Entschuldigung benutze, um so zu bleiben, wie ich bin, o arme ich, ich werde nie was, ich kann nie was und so weiter. Wenn ich mich entscheide, das mehr zu glauben als Gottes Wort, dann ist das Sünde. Der, der weiß, das Richtige zu tun und tut es nicht, für den ist das Sünde. Also, wir müssen unsere Einstellung ändern, wenn es um Erkennen geht. Wir müssen willig sein, zu hören mit offenen Ohren, zu sehen mit offenen Augen. Wir müssen. Sonst kommen wir nicht weiter. Sonst bleibst du dort, wo du bist. Wenn du immer noch eine Entschuldigung dafür hast, zu sein, wie du bist, wo du eine Entschuldigung hast, zu bleiben, wo du bist, dann wird es dir gemäß deinen Glauben. Das ist ein geistliches Prinzip, der in alle Ewigkeit besteht. Also, wo will ich meinen Glauben investieren? Ich will sagen, okay, Herr, du sagst, du liebst mich, du hast mich auserwählt, ich bin mit dir in den himmlischen Bereichen gesetzt, ich regiere mit dir, du hast einen Plan für mich, wir werden in alle Ewigkeit miteinander sein, du bist dran, an mir zu arbeiten und mich vorbereiten für das, was in die Zukunft noch kommt. Okay, Herr, wie kann ich dann hier sitzen und sagen, ich bin abgelehnt? Wie kann ich dann hier sitzen und sagen, ich bin minderwertig? Vater, es tut mir leid, denn ich habe gesprochen und geglaubt, gegensätzlich zu deinem Wort. Das ist genug, um das Erkennen zu erfüllen. Und mit Erkennen muss dann Umkehr kommen. Jesus ermahnt immer wieder. Er sagt, wer Ohren hat, der höre. Das sagt mir eines. Ich kann Ohren haben und nicht hören. Ich kann hören und nicht hören. Ich kann hören und verstehen und nicht hören. Denn das Hören mit Ohren, die hören, das heißt, ich höre und ich tue. Mein Hören ist mit meinem Glauben zusammengefügt und diese Hören und Glauben resultiert in Taten. Denn Glaube ohne Taten ist tot. Ich möchte nicht tot sein. Ich möchte leben mit dem Herrn. Die Weisheit Gottes muss auch geistlich beurteilt werden. Das ist ein interessantes Wort. Schlagen wir doch dazu 1. Korinther auf, 1. Korinther 2, ab Vers 12. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sich menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Paulus bringt eine einfache Botschaft hier nach Korinth. Sagt, ich habe mir vorgenommen, nichts zu wissen außer Christus und ihm gekreuzigt. Das mag Torheit sein, aber für die Weisen, für die, die in die Reife wachsen, ist das doch eine Weisheit Gottes. Und dann sagt er, diese Worte sind geistliche Worte und um die wirklich anzunehmen, müssen sie auch geistlich beurteilt sein. Das heißt, was ich aus dieser Schriftstelle sehe, ist nicht irgendwas Esoterisches, sondern es ist ein einfaches Prinzip, dass wenn ich höre, manchmal muss ich hören mit mehr als nur mein Verstand. Manchmal muss ich hören mit offenen Ohren. Das heißt, ich höre Gottes Wort, aber dann gehe ich einen Schritt weiter und sage, okay Herr, jetzt will ich das Wort für mich annehmen. Und jetzt, Herr, will ich hören, was du wirklich meinst. Was bedeutet das jetzt für mich? Ich öffne mich für dich und für dein Wort. Meine Ohren haben gehört. Ich denke, ich habe es kapiert. Manchmal auch nicht. Aber du hast es gesagt. Und auch wenn ich das nicht ganz kapiere, zum Beispiel, nehmen wir ein einfaches Beispiel, ich bin mit Jesus gekreuzigt, dennoch lebe ich. Aber nun nicht ich, sondern Jesus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich aus dem Glauben an ihm, der mich liebt und für mich und sich für mich gab. Was willst du damit anfangen? Ich bin mit Jesus gekreuzigt, dennoch lebe ich. Okay, ich bin mit Jesus gekreuzigt. Fangen wir damit an. Ich bin mit Jesus gekreuzigt. Was mache ich denn damit? Ich bin mit Jesus gekreuzigt. Das heißt, ich nehme Anteil an seinem Tod. Was hat er am Kreuz getan? Er hat die ganze Sündhaftigkeit der Menschheit getragen ans Kreuz. Der hat seinen Riemen auf seinen Rücken. Ich bin geheilt durch dem, was er getan hat am Kreuz. Dennoch lebe ich. Ich bin noch da. Ich kann mich zwicken und es tut weh. Ich bin nicht irgendwie eine komische Wesen geworden. Ich bin noch Fleisch. Aber nun nicht ich. Ja, wer denn sonst? Hallo, Dan, bist du da? Ja, ich bin da. Sondern Jesus lebt in mir. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das Alte ist vergangen. Aber ich schleppe noch so viel mit mir. Aber dennoch lebe ich. Aber nun nicht ich, sondern Jesus lebt in mir. Das heißt, ich bin nicht allein. Er lebt in mir. Siehst du? Ich höre mit mehr als mein Verstand. Ich fange an zu hören mit geistlichen Ohren. Ich fange an, das Versuchen geistlich zu beurteilen. Okay, ich verstehe es nicht. Verstehe es nicht, Vater. Mehr. Gib mir mehr, Herr. Mehr Offenbarung. Ich will das verstehen. Und er sagt, tut mir leid, kannst du nicht. Aber du kannst es annehmen. Und das Leben, was ich jetzt hier in diesem Fleisch lebe, lebe ich aus dem Glauben an ihn, der mich liebt und sich für mich gab. Das Leben, was ich jetzt lebe, lebe ich aus dem Glauben an ihn. Ich glaube an Jesus. Ich glaube an dem, was er sagt. Und was sagt er? Die Werke, die ich getan habe, werdet ihr auch tun. Und größere Werke, denn ich gehe zum Vater. Er sagt, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Ihr in mir, ich in euch, mein Vater in uns, uns in euch und wir alle zusammen und wir eins. Und wer den Leib Christi verachtet, der Leib Christi verachtet. Man kann weitergehen, wenn man anfängt, das anzunehmen, was der Herr sagt, dann fängt man an, mit hörende Ohren zu hören. Man fängt an zu erkennen, irgendetwas passiert in mir, in meinem Geist. Wenn ich das Leib Christi verachte, dann bin ich unwürdig, Wein und ein Brot zu nehmen. Wer ist der Leib Christi, wenn ich dich verachte? Soll ich irgendwas gegen dich haben? Bin ich nicht mehr würdig, Gemeinschaft mit dem Leib zu haben? Also wenn er sagt, prüfe dich selbst, Mensch, Meier, das hat eine Bedeutung für mich. Prüfe dich selbst. Okay, ich bin gekleidet, Schuhe an, Socken an, alles klar. Prüfe dich selbst, ob du nicht irgendwo in deinem Herzen einen Wurzel der Bitterkeit hast gegen irgendjemanden im Leib Christi zuerst einmal. Mit der Pastor komme ich einfach nicht zurecht. Die haben eine andere Art zu glauben wie ich. Kann ich nichts damit anfangen. Ich bin mit Jesus gekreuzigt, dennoch lebe ich. Nun nicht ich, sondern er. Er hat das Sagen, er hat die Macht, ich bin sein Botschafter und so geht es weiter. Das macht so viel aus. Und vor allem macht es das aus, dass ich nicht falsch über mich selbst mehr urteilen darf. Ich darf mich selber nicht verurteilen und mich selber nicht verdammen, denn ich gehöre zum Leib Christi. Und wenn ich mich verachte, dann verachte ich den Leib Christi. Ich gehöre zu dem. Er gehört zu mir. Ich bin Teil dieser Familie. Ob ich es möchte oder nicht, ob ich mich mag oder nicht, ich bin Teil dieser Familie und ich darf mich nicht verdammen. Und das, meines Erachtens, ist eine unserer größten Probleme. Wir verdammen uns selber und so machen wir die Tür weit auf für den Feind und der kommt mit Lachen hinein und sagt, ja, du hast recht. Und das glauben wir noch hinzu und dann sind wir erst recht kaputt. Dann sind wir erst recht abgelehnt, weil wir ihm geglaubt haben und weil wir uns selber verdammen. Höre mit offenen Ohren. Höre mit Ohren, die hören. Und hör auf, dir selbst Entschuldigungen zu geben und Ausreden zu geben. Wer gibt dir diese ganzen Ausreden? Oh ja, der Teufel. Ich meine, der hilft. Aber sei doch vorsichtig, dass du dich nicht selber verdammst und selber anklägst. Nimm dich doch selber an. Er hat's getan. Willst du sagen, dass er ein Lügner ist? Pass auf. Pass auf. Der ist ein ziemlich starker Gegner. Und wenn er was sagt und du sagst, nein, das stimmt nicht, Gott, dann pass auf. Was er sagt, das stimmt auch. Eine sehr, sehr wichtige Schlüssel, die ich auch nur in der letzten Zeit wirklich kapiert habe, auch aus der Schrift, ist, dass wenn du nicht glauben willst, dann kannst du es nicht. Es gibt Schriftstellen, die sagen aus, wenn ich mich entscheide, das nicht zu glauben, dann kommt einen Punkt, wo ich nicht mehr glauben kann. Und wenn du das in alle seine Herrlichkeit sehen möchtest, dann brauchst du nur Römer 1 aufzuschlagen. Schlag mal Römer 1 mit mir auf. Eins bis 18 könnte man lesen. Aber das ist ein bisschen viel. In Vers 24, das ist einfach dort, wo es sagt, die haben Gott sehen können in seine Kreatur, die haben ihm aber missachtet, die haben das Geschaffene angebetet statt der Schöpfer. Und in Vers 24 fängt es an. Da heißt es, weil sie das getan haben, weil sie die Herrlichkeit des Herrn missachtet haben, sie wollten ihren eigenen Weg gehen und nicht seinen Weg. Da heißt es in Vers 24, darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahin gegeben, in die Unreinheit. Darum, weil sie sich verhärtet haben, darum hat Gott sie dahin gegeben. Und das kommt noch einmal in Vers 26 vor. Darum hat sie Gott dahin gegeben in schändliche Leidenschaften, weil sie es so wollten. Sie wollten ihm nicht hören und dann konnten sie ihm nicht hören. Sie wurden dahin gegeben in das Schändliche. Und das nächste, Vers 28, und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahin gegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Er hat sie letztendlich einen verkehrten Sinn gegeben. Das heißt, sie denken falsch und sie können nicht anders. Es kommt eine Zeit, wo der Herr endlich sagt, du, wenn du nicht willst, dann wirst du verhärtet. Diese Verhärtung ist so gefährlich. Wir müssen uns davor hüten, dass wir uns verhärten. Denn wenn wir es tun, kommt eine Zeit, wo wir nicht mehr hören können. Und ich kenne Leute, die in solche Situationen sind und die sind Christen. Die können die Wahrheit nicht erkennen, weil sie so lange in einem Schema gewesen sind, dass sie es gar nicht erkennen können. Warum? Weil sie sich in einem Denkschema verhärtet haben und alles wird interpretiert anhand dieses Schema. Wir müssen über diesen Schatten springen in irgendeine Weise. Amen. Und das ist das Erkennen. Wenn du erkennst, du hast Gedankenschemen, die nicht stimmen, dann musst du bereit sein, das zu verändern. Du musst bereit sein, Buße zu tun und sagen, Herr, ich will nicht hart sein. Auch wenn du meinst, ich meine, ich denke, jeder weiß irgendwie. Du hast so oft gehört, Gott liebt dich, Gott nimmt dich an. Und du nimmst das nicht an. Du sagst, na, das kann nicht wahr sein. Für mich stimmt das doch nicht. Ich bin viel zu schlecht. Wenn du damit nicht aufhörst, dann bleibst du drin. Hör damit auf, Dinge über dich zu sagen, die Gott nicht über dir sagt. Hör auf damit und fange an zu glauben, was er sagt. Auch wenn du es im Augenblick nicht glauben kannst. Kann ich das so sagen? Könnt ihr das annehmen? Auch wenn du das intellektuell im Augenblick nicht annehmen kannst, hör mit hörenden Ohren. Gott nimmt dich an. Höre mit hörenden Ohren. Gott nimmt dich an. Gott hat dich lieb. Gott hat dich auserwählt. Gott will dich. Aus seinem Wohlgefallen, aus seiner Freude hat er dich auserwählt. Nicht, weil du so toll bist, sondern weil du bist. Es hat nichts mit deinem Sein oder Nichtsein. Es hat nur damit zu tun, dass du bist. Höre mit offenen Ohren, mit hörenden Ohren. Das muss in deinem Geist eindringen, denn letztendlich regiert deinen Geist über dein Verstand. Und das ist auch ein neuer Gedanke für uns. Das können wir kaum annehmen, verstehen noch gar nicht, schon gar nicht. Aber lass zu, was Gott zu dir sagt. Lass es zu, nimm es an. Umkehr findet nur dann statt, wenn du zugeben kannst, dass du einen Fehler gemacht hast. Und zwar ohne deine Taten zu rechtfertigen. Wie oft hörst du das von dir selbst? Ja, natürlich habe ich mich geärgert, aber du weißt nicht, was er mir angetan hat. Natürlich bin ich bitter. Du würdest auch bitter sein, wenn du das durchgemacht hast, was ich durchgemacht habe. Natürlich habe ich gesündigt, aber ich habe doch Recht, mich zu ärgern, bitter zu sein. Ich habe doch ein Recht. Nein, hast du nicht. Wenn du zu dem Punkt kommen kannst und sagen kannst, Herr, ich habe gesündigt und es gibt keine Entschuldigung dafür. Ich stehe schuldig vor dir. Dann bist du zu dem Punkt des Umkehrs gekommen und davor nicht. Du kannst ja, aber sagen, aber bis du zu dem Punkt kommst, dass du statt ja, aber sagst, kommst du nicht weiter. Wir müssen zu ihm sagen, aber Vater, ja, du hast recht, ich habe gesündigt. Nicht ja, aber Gott, du verstehst gar nicht. Doch, ich verstehe, sagt der Herr, ich verstehe ganz genau. Ich habe das sogar orchestriert. Was? Jetzt bin ich aber erst recht sauer. Was, du hast das gemacht? Und ich dachte, das war mein Mann oder meine Frau. Und du warst das die ganze Zeit. Mensch Gott. Habe ich erst recht, sauer zu sein. Aber er sagt, du, erkenne nur, wer du bist, erkenne nur, wer ich bin und tu Buße. So wie der arme Hiob. Ihr kennt ja die Geschichte. Der arme Hiob, der war ein gerechter Mann. Und er war dabei, der hat gesagt, Gott, gib mir du eine Chance, ich werde meinen Fall vor dir bringen und dich, du wirst sehen, ich habe recht. Und dann erschien Gott jetzt, ich spreche nicht über das, was die Freunde versucht haben, der arme Hiob, was er alles durchgemacht hat. Letztendlich kommt Gott und sagt, Hiob, wer bist du? Und dann, was macht Hiob? Sagt, oh Gott, ich hatte von dir gehört, aber jetzt haben meine Augen dich gesehen. Und ich tue Buße. Keine Ausrede mehr. Ich tue Buße. Denn er hat gesehen und erkannt, Gott hatte recht. Irgendeines Tages werden wir vor ihm stehen und wir werden sagen mit aus vollem Herzen, Herr, du hattest recht in alles, was du getan hast. Und da, die Tatsache, dass wir das aus voller Überzeugung werden sagen können, sagt mir, dass das, was wir heute durchmachen, einfach ein Teil seines Planes ist. Sei es noch so schlimm. Ich nehme Beispiel an Joyce Meyer. Ich bin beeindruckt von der Frau. Sie hätte eigentlich ein Häufchen Elend sein sollen. Mit ihrem Leben, mit ihrer Vergangenheit. Aber sie ist eine Überwinderin. Und jetzt dient sie Menschen in der ganzen Welt. Effektiv. Leute werden auferbaut, befreit und so weiter und so fort. Weil sie es geschafft hat, sich selber zu überwinden. Sie hat es geschafft, die Eule einzusetzen. Sie hat es geschafft. Das ist übrigens eine Eselsbrücke, aber das ist für uns unsere Eulenbrücke. Gell? Das ist unsere Eulenbrücke. Mit dieser Eule überwinden wir jedes Problem, die wir haben. Und jedes Problem, die wir jemals haben werden. Diese Eule hilft uns, in unseren Sieg im Herrn Jesus einzutreten und beständig zu bleiben. Wenn wir sagen, Herr, dein Weg, nicht mein Weg, dein Willen, nicht meinen Willen, dann sind wir an den Punkt der Umkehr. Wenn wir sagen, Herr, dein Wort hat Recht, nicht meine Lieblingsauslegung hat Recht, dein Wort hat Recht, nicht meine Lieblingsauslegung. Wie oft benutzen wir Gottes Wort als Waffe gegen anderen Christen? Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Hast du Gott das irgendwann mal in deinem Leben gesagt, Herr, du kannst mit mir machen, was du willst? Ist jemand da, der das gesagt hat? Eins? Ja, einige. Herr, du kannst mit mir machen, was du willst. Ich hoffe, dass du hier bist, weil du nur wachsen wolltest und nicht, weil du ein Problem hast. Denn wenn du das gesagt hast und er macht mit dir, was er will, warum klagst du denn? Was ist dein Problem? Wenn du sagst, Herr, gebrauche mich, gebrauche mich, gebrauche mich, dann warum hast du ein Problem, wenn du dich gebraucht fühlst? Die haben mich ausgenutzt. Ja, du hast mir darum gebeten. Was willst du denn? Versteht ihr? Wenn du sagen kannst, Herr, wirklich dein Wille, nicht mein Wille. Herr, du kannst mir machen, was du willst. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Das hat einen sehr großen Maß an Vertrauen drinne. Und er stellt diesen Vertrauen auf die Probe und sagt, vertraust du mir immer noch? Dreht den Hahn ein bisschen auf und so, und ein bisschen mehr Hitze und sagt, vertraust du mir immer noch? Ja, ja, es geht noch. Nein, jetzt nicht mehr. Das ist einfach ein Prozess, in dem wir sind. Halleluja. Nicht Gott beschuldigen, sondern sich ihm hingeben. Amen. Geben wir uns ihm doch hin. Und das ist das Umkehr. Dann habe ich umgekehrt. Dann habe ich echte Buße getan. Dann habe ich gesagt wie Hiob, Herr, ich tue Buße in Schutt und Asche. Du hast recht in alle deine Wege. Ich bin der Ton, du bist der Töpfer. Das ist Umkehr. Das ist Umkehr, wenn du es wirklich meinst. Und weißt du, du kannst sowas sagen mitten in deinem Schmerz. Es ist sogar so, dass die beste Zeit dazu ist, wenn es am meisten schmerzt. Denn umso mehr er den Hahn aufdreht, umso mehr drängt er dich zu diesem Punkt. Und er macht das nicht aus Bosheit oder Spielerei, sondern er macht das, weil es ein Läuterungsprozess ist, weil deine Glaube, die ihm so kostbar ist, auf die Probe gestellt wird, weil er vorhat, dich mit Sachen anzuvertrauen, die du zuvor nicht hätte tragen können. Er hat vor, dich zu benutzen auf eine Art und Weise, wozu er dir vorher nicht hätte benutzen können. Wenn wir das erkennen, dann können wir das schneller annehmen. Dann muss er es nicht so heiß machen. Wir können Buße tun viel früher. Weißt du, du kannst ziemlich schnell Buße tun. Und umso schneller du Buße tust, umso reifer bist du geworden. Die Reife ist daran zu erkennen, dass der Christ schnell zur Erkenntnis kommt. Dass er schnell die Hand seines Herrn erkennt. Dass er schnell erkennt, wann das nächste Charakterschwäche dran ist. Er erkennt schnell, wenn Gott das tut, und wenn er das erkennt, dann kann er schnell zur Buße kommen. Und dann geht das Prozess immer weiter. Halleluja. Kern des Loslassens ist die Vergebung, aber es geht noch weiter. Das Loslassen umfasst das völlige Loslassen, das Vergessen. Das nicht länger daran festhaltens, Vergebung ist nicht in erster Linie für denen, die uns verletzt haben, sondern dient vielmehr zu unserer eigenen Freiheit. Muss ich da tiefer eingehen oder verstehen wir das? Der Herr sagt, unsere Sünden sind von uns entfernt, wie weit? So weit der Osten ist vom Westen. Wie weit ist das? Wann hört das auf? Und denkt nicht auf eine Kugel, sondern denke auf eine gerade Linie. Auf einer Kugel kommen wir ziemlich so, irgendwo in Australien kommen wir wieder zusammen. Aber wenn das eine gerade Linie ist, gibt es keine Ende. Kein Ende. So weit hat Gott unsere Sünden von uns entfernt. Das heißt, wenn wir Buße tun und wenn wir ihm um Vergebung bitten, dann ist es, als ob wir nie gesündigt hätten. Der hat es vergessen. Das ist losgelassen. Du bist herausgefordert, so zu lieben, wie Gott liebt. Amen. Die Liebe Gottes auszuüben. Die Liebe Gottes duldet wie viel? Alles. Denk drüber nach. Hör mit hörenden Ohren. Die Liebe Gottes duldet alles. Auch die Schwächen deiner Mitmenschen, auch deine Schwächen. Die Liebe duldet alles. Und dann kommen wir zu der Schlüssel für uns heute. Und das ist das Ersetzen. Das Ersetzen ist eine Sache, wo ihr jetzt nach Hause geht, nicht mit einem leeren Raum, die ihr jetzt freigekehrt habt, sondern wir werden diesen Raum erfüllen mit das, was Gott möchte. Und dann werdet ihr nach Hause gehen dürfen. Sonst werdet ihr beim nächsten Konferenz wieder da sein mit den Problemen. Wenn ihr nochmal beim nächsten Konferenz wieder da seid, dann möchte ich euch sehen als Überwinder. Dann möchte ich, dass dieser Raum wirklich geschüttelt wird mit unserem Lobpreis und dass wir geistliche Festungen niederreißen, dass wir wirklich einen Unterschied machen in unserer Nation, dass wir Deutschland für Jesus einnehmen. Aber nicht unbedingt, dass du kommst mit denselben Problemen. Das würde ich nur ungern sehen. Obwohl ihr natürlich herzlich willkommen seid und wir fangen wieder an. Ich meine, Gott ist so. Wenn wir das erste Mal nicht kapieren, dann hat er alle Gnade in der ganzen Welt und er fängt wieder von vorne mit uns an. Amen. So werden wir es auch machen, denn wir haben euch lieb. Und das sage ich echt, vom Herzen. Auch wenn ihr es nicht so intellektuell hören könnt, könnt ihr es aber geistlich empfangen. Denn ihr wisst, wir sind eine Familie im Herrn. Amen. Halleluja, das Ersetzen. Sprüche 18. Lass uns das mal aufschlagen. Sprüche 18, die Verse 20 und 21. Das ist jetzt der Hauptgrund, warum Leute nicht weiterkommen im Herrn. Auch wenn die eine große Befreiung erlebt haben, ist es oft so, dass sie über kurz oder lang wieder mit dieselben Problemen kämpfen. Die Pflanze kommt wieder, weil die Wurzel noch da drin steckt. Und jetzt ist das der Schlüssel, wie wir diesen Wurzeln ein für alle Mal herauskriegen und dass sie dann wegbleiben. Einen Mann wird vergolten, was sein Mund geredet hat, und er wird gesättigt mit dem, was seine Lippen ihm einbringen. Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Wie passt das denn? Das, was du aus deinem Munde rauslässt, hat Einfluss. Die Macht der Tod und des Leben ist in der Zunge Gewalt. Tod und Leben ist in der Zunge Gewalt. In deine Zunge ist Kraft, Leben hervorzurufen oder Tod hervorzurufen. Und ein Mensch wird vergolten aus dem, was er spricht. Wenn ich jetzt, nehmen wir einfach ein Beispiel. Ich bin befreit von der Ablehnung. Und ich habe eine wunderbare Befreiung erlebt. Und dann kommt eine Situation, wo ich mit jemandem drüber reden möchte. Oder ich komme in eine Situation, vielleicht habe ich eine seelsorgerliche Situation. Und nach meiner Befreiung fange ich an zu sagen, oh ja, Mai, ich bin so eine, der, ich bin verunsichert, ich bin missbraucht worden als Kind und ich leide immer noch drunter. Obwohl du gerade einen Tag davor davon befreit worden bist. Und jetzt fängst du an zu reden, als ob nichts geschah. Was bringt das? Das bringt der Tod. Das lädt das ganze Schmutz wieder ein. Du lädst das Ganze wieder auf dich und deinen eigenen Mund macht dich wieder kaputt. Leben und Tod ist in der Zunge Gewalt. Glaubst du das? Wenn du es glaubst, warum missbrauchst du deine Zunge? Warum erlaubst du, dass der Feind deine Zunge benutzt, um dich selber und Leute um dich herum kaputt zu machen? Es ist nicht logisch. Wenn wir verstehen, was Gottes Wort sagt, dann ist es unlogisch, dass wir es erlauben, dass Schmutz aus unserem Mund herauskommt, dass Tod aus unserem Mund herauskommt. Es ist unlogisch und es ist Sünde. Das Ersetzen, im Augenblick lass mich erstmal von uns selber rauskommen. Das andere ist Fluchartiges, das andere ist Hexerei, das über einem hervorkommt. Das sind die, die verletzen. Aber was wir jetzt besprechen wollen, ist, was wir damit tun. Und jetzt geht es darum, was wir unter unserer Kontrolle haben und was wir tun können. Denn durch unsere Vergebung anderen, die so gegen uns sprechen, brechen wir diese Flüche und werden auch frei davon. Okay? Zunächst einmal. Es ist so leicht, unsere Wörter zu unterschätzen. Ich denke, das ist fast eine christliche Krankheit. Wir sind gewohnt, über die Probleme zu reden. Wir sind gewohnt, wenn wir Gemeinschaft haben mit anderen Leuten, dass wir über unsere Probleme reden. Ja, oh, du wirst gar nicht glauben, was mir geschehen ist. Und es geht in meiner Familie so zu und das Problem und das Problem. Statt dass wir sagen, du, in Jesu Namen arbeiten wir dran. In Jesu Namen arbeiten wir dran und Schritt für Schritt überwinden wir auch. Und das ist das Ersetzen. Das Ersetzen heißt, alte Gewohnheiten ablegen und neue gesunde Gewohnheiten gewinnen. Die alte Gewohnheiten, die wir haben, ist das so reden, wie wir immer geredet haben. Über uns selber, über anderen Menschen. Und das wollen wir ersetzen. Nur wenn wir diese Gewohnheiten ändern, werden wir den Feind nachhaltig besiegen können. Denn er ermutigt uns immer wieder, so weiterzumachen wie bisher. Ein Umkehr, wenn ich das euch nochmal vor Augen bringen kann, ist nicht nur eine Meinungsänderung, sondern es ist eine physische Umkehr und es ist ein Gehen in der gegengesetzte Richtung. Das heißt, wenn wir wirklich umkehren wollen, dann müssen wir einen Ersatz haben für die Gewohnheiten, die wir früher hatten. Und wenn meine Worte gewöhnlich vorher in das Negative hineingingen, dann muss ich das ersetzen mit Gottes Wort, der in Gottes Richtung gehen. Wenn ich über mich schlecht gedacht habe, über Jahre, Jahrzehnte, wie will ich überhaupt behaupten, dass ich morgen nicht das Gleiche tue? Es sei denn, ich habe irgendetwas in der Hand, wo ich sage, hoppla, nein, so nicht, sondern so. Ich danke dir, Herr, dass du mich auserwählt und mit jeglicher geistlicher Segnung in der Himmelswelt gesegnet hast. Oh, arme mich. Nein, du hast mich begnadet durch deinen geliebten Sohn Jesus. 2. Korinther 10, Abvers 3. Denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Ins Englische heißt es, die sind nicht fleischlich, sondern mächtig mit Gottes Kraft, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Das heißt, wir haben ihn überwunden, wir haben den Feind überwunden durch das Wort unseres Zeugnisses und das Blut des Lammes. Das ist schon geschehen. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Wir sind angenommen in der Geliebten. Der Zugang zum Herrn ist offen. Wir sind gerettet, wir sind erlöst. Das ist alles klar. Durch Jesu Blut sind wir absolut erlöst, reingewaschen. Und durch das Wort unseres Zeugnisses. Und das ist das, wo wir hinkommen wollen. Und das Geistliche, diese geistlichen Waffen sind mächtig mit Gottes Macht, um Festungen zu zerstören. Und was sind diese Festungen? Diese Festungen sind Gedanken, die sich erheben über Gottes Wort. Eine Gedanke, der sich erhebt über Gottes Wort, ist: Oh, arme mich, ich bin so abgelehnt. Das ist eine Gedanke, der sich erhebt über Gottes Wort. Oh, arme mich, ich bin so ein Wurm, ich bin wertlos, Gott kann mich gar nicht lieben, ich bin so schlecht. Das ist eine Festung, der sich erhebt über Gottes Wort. Denn er sagt, er hat dich lieb, er hat dich erwählt, er hat dich reingewaschen. Versteht ihr? Die Waffen sind unsere Wörter, wo wir sagen, diese Gedanke nehme ich fest, ich nehme ihn gefangen, und ich mache ihm gehorsam. Sage, nein, Gedanke, du bist falsch. Nein, Gedanke, du bist falsch. Könnt ihr das nachvollziehen? Kannst du eine Gedanke festnehmen? Kannst du ihn gefangen nehmen? Oder macht er mit dir, was er will? Wenn du den Unterschied kennst, deswegen auch diese Proklamation, es ist eine Art, Gottes Wort so in dir hinein zu wurzeln, dass du daran festhalten kannst. Es ist nicht Magie, es ist nicht irgendeinen komischen Trick, sondern es ist einfach eine pädagogische Art und Weise, dass Gottes Wort in dir eindringt und fest bleibt. Dass du immer wieder danach greifen kannst und sagen, hey, Moment mal, wo bin ich denn mit meinen Gedanken? Ich bin fast in den Sumpf wieder mit diesen blöden Gedanken und doch weiß ich, Gott, was du über mich gesagt hast, stimmt nicht mit dem überein. Also welche Gedanke schmeißt du weg? Gottes Wort? Oder der, der nicht mit Gottes Wort übereinstimmt? Kann ich eine Antwort bekommen? Der, der nicht mit Gottes Wort übereinstimmt. Amen. Das ist ganz klar. Aber wir müssen wissen, was Gottes Wort sagt. Deswegen habe ich das Ding auf meinen Spiegel jeden Morgen für die nächsten 14 Tage. Oder ich habe es bei mir auf dem Schreibtisch bei der Arbeit. Und mein Chef kommt rein und sagt, was ist das denn für ein Ding? Was, Vereinbarung? Was, mit wem hast du eine Vereinbarung gemacht? Naja, mit Gott. Was? Das musst du mir aber erklären. Und da hast du schon wieder eine Evangelisationsmöglichkeit. Halleluja. Die nächsten 14 Tage, mehrmals am Tag. Wenn du krank bist und du Medizin beschrieben bekommst, was musst du machen? Dreimal am Tag, nach jeder Mahlzeit, nimm deine Medizin ein, okay? Mach das Gleiche mit deiner göttlichen Medizin in den nächsten 14 Tage, dass diesen Schnupfen ein für alle Mal vorbei ist. Gott ist für mich. Herr, du bist immer für mich und niemand ist stärker als du. Du hast deinen eigenen Sohn für mich gegeben und mit ihm schenkst du mir alles. Niemand kann mich vor dir beschuldigen oder verdammen, denn Jesus Christus, mein Erlöser, macht mich gerecht. In Zeiten der Angst und des Hungers, der Verfolgung und Gefahr vertraue ich ganz auf deine Liebe zu mir. Nichts kann mich von deiner Liebe trennen, weder Tod noch Leben, nicht Engeln oder Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, nichts Hohes und nichts Tiefes und keine andere Kreatur. Ich bin absolut sicher bei dir. Halleluja.
es ist gewiss, Verlass auf dich und die Verheißungen, die du gegeben hast. Im Angesicht von dunklen Tagen, Widerstand und Hass, halt ich fest und bleib dabei, ich vertraue auf Gottes Macht. Deine Treue reicht so hoch, wie der Himmel ist. Trennen kann uns nichts von deiner Liebe. Wenn es immer wieder einfach zu viel wird, schreie ich mich. Schreie ich zu dir und du erhörst mich. Ich glaube deinen Worten, Herr, es ist gewiss, Verlass auf dich und die Verheißungen, die du gegeben hast. Im Angesicht von dunklen Tagen, Widerstand und Hass, halt dich fest und bleib dabei, ich vertraue auf Gottes Macht. Deine Treue reicht so hoch, so hoch, wie der Himmel ist. Trennen kann uns nichts von deiner Liebe. Wenn es immer wieder einfach zu viel wird, schreie ich zu dir und du erhörst mich. Schreie ich zu dir und du erhörst mich.